You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Ja, herzlich willkommen zu den Korax Antifa News. Antifa News, das ist mittlerweile im Grunde etwas irreführend als Titel für dieses Format hier in diesem Korax Magazin. Denn Nachrichten im eigentlichen Sinne bringen wir hier eigentlich gar nicht. Es wäre müßig, mit einem Anspruch auf Vollständigkeit Nachrichten zusammenzutragen, in denen es um rechte Übergriffe und ähnliche Vorkommnisse geht. Zu oft finden solche Sachen statt. Wir würden kaum fertig werden damit. Und die Frage ist, welchen tiefergehenden Gehalt hat das überhaupt, einfach Aktivitäten der rechten Szene und anderer Faschisten zusammenzutragen? In Sachen Antifaschismus ist es wichtig, informiert zu sein, aber wir haben hier den Anspruch, über bloßes Faktensammeln hinauszugehen. Wir wollen Hintergründe beleuchten, wir wollen Zusammenhänge analysieren und all das wollen wir verbinden mit einem gesellschaftskritischen Anspruch. Das heißt, Antifa News sind keineswegs vollständig, aber wir wollen beitragen zu einer Debatte, in der es um die gesellschaftlichen Ursachen faschistischer Tendenzen und Ideologien geht. Das wollen wir heute mit folgenden Beiträgen tun. Wir blicken auf Antiziganismus in deutschen Medien und wir beschäftigen uns erneut mit dem Fall Uri Schallow. Das hallische Lokalblatt Mitteldeutsche Zeitung sticht immer wieder durch besonderen Qualitätsjournalismus hervor. Ein Beispiel von vielen, ein Artikel vom 21. August des letzten Jahres. Die MZ titelt Brennpunkt Schlosserstraße, Anwohner klagen über Roma-Familien. Die ersten Sätze des Artikels lauten: Es ist eher ruhig an diesem Abend in der Schlosserstraße, Roma-Frauen mit Kindern huschen auf dem Gehweg vorbei. Danach zitiert der Journalist unzählige Anwohnerinnen und Anwohner, die sich über die Zustände in dem Wohngebiet beschweren und die auch die Schuldigen für diese Situation kennen, die Roma. Im Laufe des Artikels kommt keiner der als Roma bezeichneten Menschen zu Wort, stattdessen werden ihnen fehlendes Ordnungsbewusstsein, Zuhälterei und Kindesmisshandlung vorgeworfen. Bilder in den Köpfen der Mehrheitsgesellschaft werden unkommentiert wiedergegeben und damit reproduziert. Antiziganismus ist nicht nur ein Phänomen in den Medien, es ist eine Ideologie mit langer Tradition.
Antiziganismus gibt es schon etwa 600 Jahre, also so lange, wie es auch schon Sinti und Roma in Europa gibt. Und es gibt so ein paar wichtige Stereotype, die sich auch seitdem erhalten haben. Das eine ist eine unterstellte Nicht-Identität oder Heimatlosigkeit. Das sieht man beispielsweise an diesem Klischee des Nomadentums, was sich ja auch bis heute hält, obwohl über 95% der europäischen Roma inzwischen sesshaft sind. Und mit der Heimat wird ihnen eben auch eine stabile Identität abgesprochen. Dann gibt es das Klischee, dass sie archaisch seien, also Vertreter von Natur als von Kultur und unzivilisiert. Das ist ein Stereotyp, was sich besonders seit der Aufklärung noch verstärkt hat. Seitdem ist ja die Ratio das Leitbild für die europäischen Mehrheitsgesellschaften. Dann werden Roma oder dafür gehaltene Menschen eben als der davorliegende Schritt in der menschlichen Entwicklung imaginiert. Das findet sich auch heute noch ganz häufig, also wenn unterstellt wird, dass Roma eine rückständige Kultur hätten im Vergleich zu unserer. Dann gibt es immer wieder ein unterstelltes Parasitentum, dass man nicht von produktiver Arbeit lebt, beziehungsweise auf Kosten der anderen. Das kann dann auch, wie alle Stereotype, auch positiv gewendet und gedeutet werden, wenn Leute etwa als Musiker durch die Gegend ziehen. Das ist aber im Kern dasselbe wie die negative Variante, nämlich, dass man kriminell ist oder von Sozialleistungen lebt. Also das ist das, was heutzutage vor allem behauptet wird. Und dann so als vierter Eckpfeiler gibt es das Klischee des sorglosen Lebens für den Moment, also disziplinlos, während der Angehörige der Mehrheitsgesellschaft nach diesem Bild eben diszipliniert für die Zukunft plant. Und das beinhaltet dann auch eine übermäßige Genusssucht, auch in Bezug auf Drogen und Sexualität. Und ganz eng daran hängt eben das Bild, dass man viele Kinder bekommt, weil man eben nicht an die Zukunft denkt und sich munter vermehrt. Man kann sich vorstellen, dass all diese vier Punkte eng miteinander zusammenhängen und zusammen dann so ein Schreckbild ergeben, also so eine Art Gegenentwurf zum Ideal der bürgerlichen Gesellschaft, was dann auch als Drohkulisse funktioniert. Und das ist sehr präsent im kollektiven Gedächtnis der europäischen Gesellschaften und ja, ist die Basis für auch die aktuellen Mediendebatten um angeblichen Sozialbetrug oder Asylmissbrauch. Das wäre so alles nicht verständlich ohne diese jahrhundertealte Tradition.
Andrea Wierich ist Mitarbeiterin von Amaro Foro, einem interkulturellen Jugendverband von Roma und Nicht-Roma. Dieser Verein will Jugendlichen die Möglichkeit gesellschaftlicher Partizipation eröffnen und tritt gegen Antiziganismus auf. Andrea Wierig setzt sich unter anderem auch damit auseinander, in welcher Form antiziganistische Stereotype in deutschen Medien auftauchen.
Womit wir in Berlin auch ganz häufig zu tun haben, sind ähnliche Berichte wie eben der aus Halle. Es geht dann um die sogenannten Problem- oder Schrottimmobilien. Früher wurden die noch offener teilweise als Roma-Haus bezeichnet. Da geht es in der Regel um Häuser, wo Menschen aus Rumänien und Bulgarien drin wohnen. Oft sind das Häuser, die verwahrlost sind, die auf dem regulären Mietmarkt gar nicht anbietbar wären, die von den Vermietern überbelegt werden. Und für Menschen aus Rumänien und Bulgarien ist das oft die letzte Chance, weil es eine massive Diskriminierung auf dem regulären Wohnungsmarkt gibt. Das beobachten wir bei uns im Projekt. Vielen Menschen ist auch nicht klar, was zum Beispiel der Unterschied zwischen Roma und Rumänen und Bulgaren ist. Und deswegen wird oft an die ganze Gruppe auch pauschal nicht mehr vermietet. Und dann kommt es eben dazu, dass viele Menschen in solchen Häusern leben. Und die werden dann eben in den Medien ganz stark mit Roma in Verbindung gebracht. Das zeigt auch, wie sich rassistische Stereotype selbst reproduzieren können, weil da dann eben nicht zuletzt aufgrund der Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt eine Situation entsteht, die anscheinend Stereotype bestätigt. Es wird aber oft nicht genau nachgefragt. In Berlin wird es oft bei solchen Häusern sehr stark dargestellt, dass es da viel Müll gibt, wo man ja als Journalist auch mal fragen könnte, naja, aber ist dafür nicht eigentlich die Hausverwaltung zuständig? Also Müllentsorgung ist ja kein Privatvergnügen. Und wenn in einem Haus, was für, sagen wir mal, 50 Menschen ausgelegt ist, 200 wohnen, ist es kein Wunder, dass es da eben auch mehr Müll gibt.
Antiziganismus taucht nicht nur in abwertender Form auf. Antiziganismus kann auch die Verherrlichung einer vermeintlich freien und unbeschwerten Lebensweise der Sinti und Roma bedeuten. Sinti und Roma haben den Rhythmus im Blut, sie lieben Musik, sie sind auch trotz Armut glücklich. Auch in dieser aufwertenden Form des Antiziganismus geht es selten um die konkreten Bedürfnisse und das eigene Selbstverständnis der betroffenen Menschen. Oft wird über Sinti und Roma geredet, selten mit ihnen. Wenn Antiziganismus in deutschen Medien auftaucht, dann oft in einer ganz bestimmten Kopplung. Roma und Armut gehören zusammen.
Das ist eine ganz, ganz alte Kopplung. Also was uns auffällt, ist, dass die sich auch sozusagen unabhängig von den Menschen erhält. Wir kennen natürlich auch viele Roma, die Akademiker sind, hochqualifiziert. Die werden in der Regel nicht mehr als Roma wahrgenommen. Erschwerend kommt natürlich hinzu, dass Leute, wenn sie dann einen gesellschaftlichen Aufstieg geschafft haben, oft es verständlicherweise auch nicht mehr sagen oder sich sozusagen nicht mehr als Roma outen, um das, was sie sich da erkämpft haben, nicht zu gefährden, um nicht wieder mit diesem Stigma belastet zu werden. Also eigentlich ist es ja eine Selbstdefinition, wer zu den Roma gehört. Das wird nirgends erfasst. Es gibt da jetzt auch keine klaren Kriterien, die wirklich für alle so zutreffen würden. Sobald aber bestimmte soziale Phänomene, die eigentlich Armutsphänomene sind, wie eben Kriminalität, sogenannte Schrottimmobilien, aber auch Betteln oder Wohnungslosigkeit, sobald sowas sichtbar wird, wird von den Medien ganz schnell das Wort Roma ins Spiel gebracht. Also das kann man sogar in den einzelnen Artikeln nachvollziehen, dass das auf einmal da steht, ohne dass nachvollziehbar wäre, warum. In den allermeisten Fällen wird auch nicht mit den Menschen gesprochen und so verfestigt sich das sozusagen immer wieder.
Andrea Wierig dokumentiert, wie antiziganistische Stereotype in deutschen Medien auftauchen. Einmal im Jahr veröffentlicht der Verein Amaro Foro ein Medienmonitoring. Immer wieder kontaktiert Andrea Wierig Journalisten, die solche Stereotype reproduzieren. Immer wieder meldet sie entsprechende Artikel beim Presserat. Selten bekommt sie dabei eine Rückmeldung. Dabei hat sich die Berichterstattung über Sinti und Roma in den letzten 10 Jahren durchaus verbessert. Trotzdem besteht Bedarf für ein Umdenken in deutschen Medien.
Wir denken, die Leitfrage für Journalisten sollte eigentlich grundsätzlich sein, wenn Sie überlegen, ob Sie die Zugehörigkeit zu den Roma nennen oder nicht nennen, ist es an der Stelle relevant. Wenn man sich also beispielsweise so eine sogenannte Schrottimmobilie anschaut, wäre es eigentlich empfehlenswert, genauer hinzuschauen, wie kommen die Zustände dort eigentlich zustande. Und dann wird sich halt in vielen Fällen zeigen, dass es vielfältige Ursachen gibt, Versagen der Hausverwaltung, Profitgier des Hauseigentümers, Diskriminierung in der Mehrheitsgesellschaft und auch strukturelle Barrieren, die beispielsweise den Zugang zu bestimmten Leistungen erschweren. Und das müsste eigentlich dann ein bisschen genauer beleuchtet werden. Stattdessen wird einfach das Wort Roma genannt, als ob das eine Erklärung wäre. Und man sollte denken, dass es aber eigentlich nur genannt werden sollte, wenn es tatsächlich einen Sachbezug gibt, einen inhaltlichen. Ich wüsste nicht, wie der in dem Fall aussehen sollte. Das unterstellt ja, dass es sozusagen was mit der Kultur der Roma zu tun hätte, wie es in diesen Häusern aussieht. Und das ist definitiv nicht so. Also es gibt auch nicht die Kultur der Roma. Das sind 10 bis 12 Millionen Menschen in Europa, unterschiedlichste Gruppen mit unterschiedlichsten Kulturen. Das ist das eine. Und das andere, ja, ist so ein Negativfokus, den Medien ein Stück weit immer haben. Medien berichten ja dann, wenn sie denken, dass es einen Nachrichtenwert hat. Die berichten also nicht, wenn irgendwas bei jemandem einfach nur gut läuft und es keine Probleme gibt. So ein Stück weit ist das vielleicht auch noch verständlich, aber wir machen halt schon auch die Erfahrung, dass wir immer wieder Veranstaltungen organisieren, wo Roma selbstbewusst engagieren und es halt die Möglichkeit gäbe, sie in einem anderen Licht zu zeigen. Zuletzt zum Beispiel unsere Bundesjugendkonferenz hier in Berlin. Das interessiert Medien einfach nicht. Also da kommt wirklich niemand und das wird dann unsichtbar.
Es geht darum, Sinti und Roma nicht nur ins Licht zu rücken, wenn sie als Problemverursacher gelten. Es geht darum, nicht nur über Sinti und Roma zu sprechen, sondern sie auch selbst zu Wort kommen zu lassen. Es geht aber auch ganz basal darum, Sinti und Roma haben ein Recht auf Privatsphäre und es ist Sensibilität für ihre jeweilige Situation gefordert.
Man muss sich natürlich dessen bewusst sein, wenn es beispielsweise um die Bewohner von diesem Haus da in Halle geht, sind das einfach Menschen, die in einer sehr, sehr schwierigen, prekären Situation sind. Ich würde denken, dass das grundsätzlich nichts in Medien verloren hat. Also ich finde, das ist ein Ausschlachten von Armutserscheinungen und ja, ein Vorführen von Menschen in einer sozialen Notlage. Klar haben wir das auch in Einzelfällen schon mal gemacht, dass wir so Leute an Journalisten vermittelt haben, damit die wenigstens mal ihre Sicht erklären können. Das kann man aber grundsätzlich, finde ich, nicht erwarten und auch nicht zumuten. Also die Verantwortung liegt da sozusagen nicht auf Seite der Roma oder der Roma-Organisationen. Die machen ja schon ganz viel, sondern es müsste vor allem bei den Medien ein Umdenken stattfinden, dass es überhaupt ein Interesse an sowas gibt.
Sagt Andrea Wierig, Mitarbeiterin vom Verein Amaro Foro in Berlin. Und es bleibt zu hoffen, dass solche Worte vielleicht auch einmal durchdringen in die Reihen der Mitteldeutschen Zeitung hier in Halle. Im Januar 2005 ist Uri Jallo aus Sierra Leone in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Dessau verbrannt. Seit 13 Jahren warten die Hinterbliebenen auf Antworten, warum Uri Jallo sterben musste. Der Fall Uri Jallo ist nicht aufgeklärt, im Gegenteil. Es ist klar, dass es gefälschte Beweismittel gab, dass die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit einer gezielten Tötung lange Zeit von vornherein ausgeschlossen hat, dass entsprechende Gerichtsverfahren immer wieder verschleppt wurden. Seit mehreren Jahren kämpft die Initiative in Gedenken an Uri Jallo dafür, dass die Wahrheit auf den Tisch kommt und öffentlich wird. Anfang dieses Jahres hat sich eine internationale Expertenkommission gebildet, die den Fall Uri Jallo aufklären möchte. Vorgestern ist diese Kommission mit einer weiteren Pressekonferenz an die Öffentlichkeit getreten.
Die unabhängige internationale Kommission zur Aufklärung der Wahrheit über den Tod von Uri Jallo hat sich gegründet, um den Fall aufzuklären. Im Angesicht der Tatsache, dass der deutsche Rechtsstaat das nachhaltig nicht tut. Aber es geht halt nicht nur um diesen Fall alleine, sondern es geht halt eben auch um die Einordnung des Falles in größere Strukturen, also wie es möglich ist, dass solche Verbrechen innerhalb der Polizei passieren, wie es möglich ist, dass die Strafverfolgungsbehörden quasi auf der ganzen Linie versagen und ja nicht nur versagen, sondern halt eben auch Versagen in einem Sinne, dass Aufklärung versagt wird, vorenthalten wird. Es sind Beweismittel verschwunden, es sind Beweismittel hinzugefügt worden, wie das Feuerzeug, es sind Akten quasi manipuliert worden und so weiter. Und dann eben auch die Frage, wie diese Deutungshoheiten, die dann der Rechtsstaat aufstellt, in der Gesellschaft nachhallen, Wirkung finden und wie man diesen ganzen Prozess als institutionalisierten Rassismus beschreiben kann.
Thomas Ninder ist Mitglied der Initiative in Gedenken an Uri Jallo. Die neu gebildete internationale Kommission zur Aufklärung am Mord von Uri Jallo arbeitet neben dieser Gedenkinitiative auch mit der Familie von Jallo zusammen. Die Kommission will die Zusammenhänge beleuchten, die zum Tod von Uri Jallo geführt haben.
Die Kommission hat drei verschiedene Arbeitsgruppen gebildet. Die erste Arbeitsgruppe sind Juristen, die sozusagen die Akten zu dem Fall anschauen und halt eben weitere Schlüsse versuchen daraus zu ziehen, Fragen stellen und dann eben schauen, wer diese Fragen beantworten kann. Die zweite Gruppe ist ein Rechercheteam, die sozusagen schauen, welche Zeugenaussagen welche Hintergrundinformationen können noch beschafft werden zu dem Ganzen. Und die dritte Gruppe ist eine Gruppe, die aus Sozialwissenschaftlerinnen und Akteuren der Zivilgesellschaft besteht und die halt eben diese größeren Zusammenhänge institutionalisiert des gesellschaftlichen Rassismus ausleuchtet, Zusammenhänge versucht herauszuarbeiten, Gemeinsamkeiten mit anderen Fällen herzustellen und dieses Phänomen halt in einen größeren Rahmen zu setzen. Also da geht es um die Entrechtung von bestimmten Personengruppen, da geht es um die Diskriminierung, das Racial Profiling von bestimmten Personengruppen beziehungsweise Profiling nicht nur im rassifizierten Sinne, sondern eben auch im sozialen Sinne und wie diese Arbeit wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit, weil das ja die Grundlage dafür ist, dass das passieren kann.
Die unabhängige Kommission will nicht nur den Tod von Uri Jalloh aufklären, sie nimmt auch zwei weitere Morde mit in den Blick. Im Jahr 1997 ist der Obdachlose Hans-Jürgen Rose ums Leben gekommen, nachdem er aus dem Gewahrsam im Dessauer Polizeirevier entlassen worden war. Der Autopsiebericht zeigt schwere Verletzungen, die möglicherweise auf Polizeischlagstöcke zurückzuführen sind. 5 Jahre später stirbt der Obdachlose Mario Bichtemann in der Dessauer Polizeiwache. Er wurde in der Zelle tot mit einem Schädelbasisbruch aufgefunden. Weitere 3 Jahre später verbrennt Uri Jalloh in jenem Polizeirevier. Die Internationale Kommission zur Aufklärung des Todes von Uri Jalloh geht davon aus, dass die fehlende Aufklärung in den ersten beiden Fällen mit dazu geführt hat, dass Uri Jalloh sterben musste. In der Pressekonferenz am Dienstag sprach sie daher vom Komplex Uri Jalloh. Die rechtsstaatliche Aufklärung dieses Falles zieht sich unterdessen weiterhin, wenn man da noch von einem Aufklärungswillen sprechen kann. Nachdem der leitende Dessauer Staatsanwalt im letzten Jahr zum Schluss gekommen war, dass Uri Jalloh nur durch Fremdeinwirkung gestorben sein kann, wurde ihm der Fall entzogen und nach Halle gegeben. Die Staatsanwaltschaft Halle stellte die Ermittlungen prompt ein. Als der öffentliche Druck zu groß wurde, wurde die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg beauftragt, die Ermittlungen im Fall Uri Jalloh erneut zu überprüfen. Seitdem war aus Naumburg nicht viel zu hören. Der Öffentlichkeit und den Hinterbliebenen werden weiterhin mögliche Erkenntnisse der Justiz vorenthalten.
Das eigentliche Problem ist ja, dass nicht mal die teilnehmenden Parteien im Rechtsstreit, also hier die Anwältinnen der Familie, eine vollständige Akteneinsicht haben. Also bezüglich des Vermerkes von Oberstaatsanwalt Bittmann sind die wesentlichen Stellen, die sich um die Polizisten drehen, geschwärzt. Und in der Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Halle sind ganze Blätter geweißt, also quasi fehlen in der Akte, die sich begründend darauf beziehen, warum das jetzt kein Grund zur Einstellung sein soll. Insofern wissen schon die Rechtsbeistände der Familie nicht oder können nicht begründen ausführlich, wie die Einstellungsbegründung anzugreifen ist, weil eben keine vollständige Aktenlage vorliegt. Das ist das, was die Kommission im Wesentlichen gefordert hat. Darüber hinaus gibt es halt eben Anträge der Kommission oder Forderungen der Kommission, die Anträgen der Rechtsbeistände entsprechen, die sich auf die Asservate beziehen, da die Generalstaatsanwaltschaft ja ganz offensichtlich keine wirklichen Ideen hat, wie man hier die Ermittlungen an welchen Stellen noch weiterführen könnte und es seitens der Familie noch offene Fragen gibt, die gutachterlich zu klären sind. Bezüglich dieser Asservate müssten die halt freigegeben werden, damit dort weiter Spuren- und DNA-Untersuchungen dran gemacht werden können. Das betrifft die Asservate in der Gerichtsmedizin von Uri Jalloh, beziehungsweise das ominöse Feuerzeug, was ja klar manipuliert worden ist, dass damit sozusagen weitere Ermittlungsschritte von Seiten der Kommission auch getan werden kann, wenn das dann der Rechtsstaat selbst nicht tut. Ganz prinzipiell steht zu vermuten, dass der Rechtsstaat die Akten jetzt nicht freigeben wird in aller Umfänglichkeit für die Kommission. Der Rechtsstaat hat die Kommission jetzt auch nicht anerkannt im eigentlichen Sinn, da es ja dafür keine Rechtsgrundlage gibt, noch nicht. Das soll ja auch Teil der Kommissionsarbeit sein, dass man da Strukturen und Netzwerke etabliert, die in solchen Fällen von systematischer und tödlicher Gewaltanwendung gegen Menschen in Staatsobhut, dass die dann unabhängig geklärt werden bzw. begleitet werden, dass da Zugriffsrechte bestehen, dass eben diese Ermittler nicht sozusagen die eigenen Verbrechen ermitteln, sondern während sie das tun, dann eben von Menschen begleitet werden, die da unabhängig, also vollständig unabhängig sind und auch eben nicht institutionell gebunden. Das bleibt also abzuwarten, wie sich der Rechtsstaat dazu positionieren wird. Im Moment ist es ja die reine Verschleppungstaktik seitens der Generalstaatsanwaltschaft. Die Einstellungsverfügung aus Halle ist jetzt nicht so komplex, dass man die Rechtsmäßigkeit nicht einschätzen könnte. Dazu muss man jetzt nicht unbedingt ein Jahr brauchen, um das festzustellen, wie man sich dazu positioniert als Generalstaatsanwaltschaft. Und im Übrigen haben Sie ja im Februar gesagt, es wäre zu Ostern ja dazu zu sagen. Zu Ostern haben Sie gesagt, im Sommer, Anfang des Sommers haben Sie auf den gleichen Sommer verwiesen. Und jetzt, wo wir Herbst haben, geben Sie die Prognose ab, dass Sie im Herbst sich dazu äußern wollen. Also da kann man jetzt nicht so sehr viel von halten. Also die Verlängerung der Fristen unbegründeterweise hat halt eben schon mehr als dreimal stattgefunden. Insofern ist von diesen Ankündigungen erstmal nicht viel zu halten oder zu erwarten, außer dass es halt eben eine ganz offensichtliche und reine Verschleppungsmaßnahme ist.
Uri Jallo, das war Mord. Ein Mord, der seine Aufklärung weiterhin harrt. Wie aktuell dieser Fall und die Forderung nach seiner Aufklärung ist, zeigt auch ein weiterer Fall, diesmal nicht in Dessau, sondern in der Justizvollzugsanstalt Kleve. Anfang Juli verbrennt dort ein junger Mann aus Syrien in einer Gefängniszelle. Nachdem dieser Fall öffentlich wird, kommt ans Tageslicht, dass er 3 Monate unschuldig in Haft gesessen hat. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Kleve gegen diensthabende Polizisten. Hier bei Korax bereiten wir gerade eine ausführliche Recherche dieses Falls vor.